SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Zu bedeutungslos, um verboten zu werden. In Deutschland bleibt die rechtsextreme Splitterpartei NPD legal. Kampf um die Macht im EU-Parlament.
I believe in Europe, but we need to change.
Il sogno che un'Europa più giusta e più libera sia la speranza dei nostri popoli.
Der konservative Kandidat will Wechsel, der Linke träumt von mehr Gerechtigkeit und Freiheit. Wir schalten in die Abstimmung. Google baut in Zürich aus und macht die Stadt glücklich. Was aber sagt die Konkurrenz? Und junge Schweizer Muslime werden zur Auseinandersetzung mit ihrer Religion gezwungen. Und zwar, weil das Image des Islam so negativ sei. Radikal werden sie deswegen aber noch lange nicht, zeigt eine Studie der Universität Luzern. Unser Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Die NPD bleibt eine erlaubte Partei, trotz rechtsextremen Inhalten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot abgelehnt, zum zweiten Mal. Interessant ist die Begründung des Gerichts. Peter Vögeli.
Karlsruhe, heute Morgen 10 Uhr.
Im Namen des Volkes.
Der Vorsitzende Richter Andreas Voskuhle in roter Robe verließ das Urteil. Resultat: Die NPD wird nicht verboten.
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Sagt Andreas Voskuhle. Verfassungsfeindlich nahe der NSDAP von Hitler, aber zu unbedeutend, lautet das Urteil. In der Tat. Bei den letzten Bundestagswahlen 2013 kam die NPD auf 1,3%. Sie sitzt zurzeit in keinem einzigen Landesparlament und hat nur gerade 338 Mandate auf kommunaler Ebene. Das sind 0,15%. Ein einziger einsamer Abgeordneter sitzt im Europaparlament.
Lässt das Handeln einer Partei aber nicht einmal die Möglichkeit eines Erreichens ihrer verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot nicht,
sagt der Vorsitzende Richter. Zudem habe die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, aber im politischen Alltag handle sie nicht so.
Konkrete Anhaltspunkte von Gewicht, die darauf hindeuten, dass die NPD die Grenzen des zulässigen politischen Meinungskampfes überschreitet, liegen ebenfalls nicht vor.
In der Tat hat die NPD massiv an Bedeutung verloren. Dennoch, Otto Schily, der frühere SPD-Innenminister, der das erste Verbotsverfahren gegen die NPD anstrengte, ein Verfahren, das aus formalen Gründen scheiterte, ist empört, weil die NPD nun als zugelassene Partei weiterhin Steuergelder erhält.
Ich als Steuerzahler muss eine solche dreckige Partei, Nazi-Partei, unterstützen. Das ist doch für mich ein Vorgang, der eigentlich unerträglich ist und für die Gesamtgesellschaft erst recht.
Dass die NPD zu unbedeutend sei, hält Schily für ein falsches Argument.
Es gibt den schönen Satz, wehret den Anfängen. Die ehemalige Nazi-Partei in den 20er Jahren war auch ein ganz kleiner Haufen. Zum Schluss hat sie ein dämonisches Ausmaß und schreckliches Ausmaß angenommen. Deshalb finde ich die Argumentation völlig falsch.
Es ist die sehr erfolgreiche AfD, die neben anderen auch Wähler der NPD an sich zieht. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist die Pegida, die auch NPD-Anhänger mobilisiert. Saßen also die Falschen auf der Anklagebank, wie es die grüne Rechtspolitikerin Renate Künast formulierte? Otto Schily sieht das anders.
Ja, ich glaube, dass man die AfD nicht so einfach mit der NPD gleichsetzen kann. Da gibt es auch Anwandlungen in Richtung völkische Struktur. Aber ich glaube, das Profil, das die NPD hat, das hat die AfD nicht. Die AfD ist auch eine Partei am rechten Spektrum, aber ich würde noch nicht sagen, dass die ein Profil hat, das Teilverbotsverfahren rechtfertigen könnte.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Auf absehbare Zeit wird es kein neues Verbotsverfahren gegen die NPD geben.
Peter Vögeli. Die weiteren Meldungen nun in der Übersicht hat Yvonne Lambricker.
Bundespräsidentin Doris Leuthard hat bei der Eröffnung des 47. Weltwirtschaftsforums in Davos die versammelten Politiker und Wirtschaftsführer zu mehr Zusammenarbeit aufgerufen. Die Welt befinde sich in einer Zeit fundamentalen Wandels und da sei Orientierung nötig.
Wir brauchen Leuchttürme, die uns die Richtung weisen
und Sicherheit und Stabilität geben. Oder anders ausgedrückt, es braucht responsive and responsible leadership.
Dabei warnte sie aber vor Einheitslösungen. Wie vorgegangen werden könne, zeige das Pariser Klimaabkommen, so Leuthardt. Es nehme alle in die Verantwortung, trage aber den Verhältnissen in jedem Land Rechnung und lasse Freiräume. Erstmals ist auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am WEF. Er warnte vor Protektionismus und den Folgen eines Handelskrieges. Niemand werde aus einer solchen Konfrontation als Sieger hervorgehen. Der Berufsverband der Pflegefachleute hat die Volksinitiative für eine starke Pflege lanciert. Bund und Kantone sollen demnach dafür sorgen, dass künftig genügend diplomiertes Pflegefachpersonal ausgebildet wird. Der Beruf soll aufgewertet werden und Pflegefachpersonen sollen mehr Entscheide in Eigenregie fällen können. Damit will der Verband den drohenden Pflegenotstand verhindern. Heute werde nicht einmal die Hälfte der Pflegefachpersonen ausgebildet, die in Zukunft benötigt würden. Die Luzerner Kleinstadt Sempach erhält den Wackerpreis 2017. Das Städtchen habe seine historischen Ortskerne sorgfältig und zeitgemäß weiterentwickelt, begründet der Schweizer Heimatschutz die Auszeichnung. Bestehende baukulturelle Werte würden gepflegt und zugleich könnten Neubauten entstehen. Dies sei auch deshalb möglich, weil in Sempach mit verschiedenen Akteuren über das Bauen und Planen diskutiert werde, schreibt der Heimatschutz. Sempach besitzt zwei Ortskerne von nationaler Bedeutung, die Altstadt und den Weiler Kirchbühl. 3 Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 stellen die Behörden ihre Suche nach der Passagiermaschine ein. Das rund 120.000 Quadratkilometer große Tiefseegebiet im Indischen Ozean, wo das Flugzeug vermutet wurde, sei komplett abgesucht worden, jedoch ohne Erfolg, wie die Koordinierungsstelle in Sydney mitteilte. Die Maschine der Malaysia Airlines war am 8. März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden. Die Ursache ist weiterhin unklar. An Bord waren 239 Menschen. Der britische Zigarettenhersteller British American Tobacco, BAT, übernimmt den US-Rivalen Reynolds komplett und wird so zum größten börsenkotierten Tabakkonzern der Welt. BAT hält bereits 42% an Reynolds. Jetzt kauft das Unternehmen noch die restlichen Anteile für insgesamt 49,4 Milliarden Dollar. Das US-Unternehmen ist bekannt für Marken wie Camel und Winston. BAT stellt unter anderem die Lucky Strike-Zigaretten her und in der Schweiz etwa auch Parisien. Die Migrobank hat letztes Jahr weniger Gewinn gemacht als noch 2015. Er lag bei 215 Millionen Franken und damit gut 5% tiefer als im Vorjahr. Grund für diesen Rückgang sei, dass das Zinsen- und Handelsgeschäft schlechter abgeschnitten hätten, schreibt die Bank in einer Mitteilung. Im Handelsgeschäft habe die Bank 2015 von der Aufhebung des Euro-Mindestkurses profitiert, was außerordentlich viele Fremdwährungstransaktionen zur Folge gehabt habe. Das Wetter: heute und morgen bläst im Norden starke Brise, diese reißt immer wieder große Lücken in den Hochnebel. In den Alpen und im Süden hat es heute teilweise Wolkenfelder, morgen ist es wolkenlos. Die Temperatur erreicht rund minus 3 Grad, im Süden gibt es bis 7 Grad.
Eigentlich ist es ein Repräsentativamt. Viel Schein und nicht so viel Einfluss. Doch Martin Schulz hat das Amt des Europäischen Parlamentspräsidenten mit seiner selbstbewussten Art in den Fokus gerückt. Da der SPD-Mann in die deutsche Innenpolitik wechselt, wählt das Parlament heute seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. 7 Kandidatinnen und Kandidaten waren es noch am Morgen, doch einer hat sich überraschend aus dem Rennen genommen, noch bevor es richtig begann. Der Kandidat der Liberalen, Guy Verhofstadt, zog seine Kandidatur zurück. Frage an unseren Korrespondenten in Brüssel, Oliver Washington. Wieso hat sich Verhofstadt zurückgezogen? Er hätte ja durchaus Außenseiterchancen gehabt.
Verhofstadt sagt, es sei existenziell, dass sich die proeuropäischen Kräfte zusammentäten, um die EU zusammenzuhalten und weiterzuentwickeln. Nur gemeinsam seien sie stark genug, um den antieuropäischen Kräften, welche die EU spalten wollten, die Stirn zu bieten. Und er erwähnt namentlich Trump und auch Putin. Und deshalb unterstützen nun die Liberalen von Verhofstadt den Kandidaten der Volkspartei. Dass Geschlossenheit gegenüber Akteuren wie Putin oder auch Trump enorm wichtig ist, da hat er sicher recht. Es ist meines Erachtens aber nur die halbe Wahrheit für seinen Rückzug. Er dürfte sich wohl auch deshalb zurückgezogen haben, weil er selber realisiert hat, dass er eben doch keine wirklichen Chancen hätte. Er lief sogar Gefahr, nicht mal alle Stimmen aus seiner eigenen Fraktion zu erhalten, und eine solche Schmach wollte er sich wohl auch ersparen.
Sechs Kandidaten bleiben also. Als Favoriten gelten zwei Italiener. Den einen haben Sie vorhin gerade genannt, den Kandidaten der Volkspartei, der Konservative Tajani. Wofür steht er?
Also Tajani sieht sich mehr als Diener des Parlaments. Er sagt, der Präsident des EU-Parlaments solle sich nicht so in den Vordergrund spielen, wie das der deutsche Martin Schulz gemacht hat, sondern der Präsident solle mehr Vermittler sein zwischen den verschiedenen Fraktionen und für alle 751 Abgeordneten da sein. Also dieses Rollenverständnis ist sicher wichtig bei Tajani. Und der andere wichtige Punkt, das ist seine Vergangenheit. Er war der Pressesprecher des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Er gilt auch heute noch als Intimus von Berlusconi. Für viele Linke und auch Grüne ist deshalb unwählbar. Und zum anderen war Tajani auch schon mal Mitglied der EU-Kommission. Er war Industriekommissar, und da wird ihm vorgeworfen, dass er VW beim Abgasskandal nicht genügend auf die Finger geschaut habe, also durchaus auch eine zwiespältige Vergangenheit.
Antonio Tajani ist der eine Mann, der andere, dem Chancen ausgerechnet werden, ist der Linke Gianni Pittella. Was wäre von ihm zu erwarten?
Also Pittella orientiert sich mehr am heutigen Präsidenten Martin Schulz. In einer Podiumsdiskussion sagte Pittella, er werde kein starker Präsident des Europäischen Parlaments sein, sondern der stärkste. Er würde sich also mit Sicherheit stärker in den Vordergrund rücken wollen, als eben Tajani, und so ähnlich wie Martin Schulz dem Parlament auch ein Gesicht zu geben, um sich eben so auch für mehr soziale Gerechtigkeit in der EU einzusetzen.
Welche der Kandidatinnen und Kandidaten hatten aus Ihrer Sicht am ehesten das Format für dieses Amt?
Also ich bin ehrlich gesagt bei beiden etwas skeptisch. Das Problem des EU-Parlaments ist, dass es nach wie vor nur beschränkte Kompetenzen hat. Im Dreieck EU-Kommission, Ministerrat und Parlament ist es die schwächste Institution. Und da bräuchte es meines Erachtens einen starken Präsidenten, der eben ein starker Kopf ist, wie es Schulz vorgemacht hat, damit man eben das Parlament auch wahrnimmt. Pittella schwebt das zwar vor, aber er spricht praktisch nur Italienisch. Das ist ein Problem. Und Tajani selber hat eine andere Vorstellung. Zudem hat er bei vielen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also ich bin etwas skeptisch.
Zum Schluss ganz kurz, die Abstimmung läuft ja, die Wahl, wo steht die Wahl genau zurzeit?
Also der erste Wahlgang ist ausgezählt, Tajani hat, wie zu erwarten war, die meisten Stimmen erhalten, und nun kommt es um 13 Uhr zum zweiten Wahlgang.
Danke, Oliver Washington. Das erwartet Sie noch. Vom Unternehmensnamen gibt es sogar das Verb googeln. Und Google nimmt nun richtig Besitz von Zürich. Da raucht der Konkurrenz der Kopf. British American Tobacco kauft den schärfsten Konkurrenten auf. Der größte börsenkotierte Tabakkonzern entsteht. Und nach einigen Rückschlägen will er wieder Gas geben.
Ja, mein Credo ist nicht links, nicht rechts, sondern vorwärts. Und es ist für mich klar, dass ich eine Politik rechts der Mitte mache.
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen will Berner Regierungsrat werden. Ein Porträt. Die zweite Heimat des Internetgiganten Google liegt in der Schweiz, genauer in Zürich. Schon jetzt arbeiten hier 1800 Mitarbeiter am größten Google-Standort außerhalb der USA. In Zukunft sollen es 5000 sein, wie der Konzern heute bekannt gab. Die Stadt Zürich ist also Google Town, aber kann sie auch davon profitieren? Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Corinne Mauch, die Stadtpräsidentin von Zürich, ist hörbar stolz, dass sich Google wohlfühlt in ihrer Stadt.
Eine Präsenz wie Google heisst natürlich, dass wir hier mit talentierten Mitarbeitenden und mit guter Forschung, mit Start-ups ein ideales Biotop haben, um diese Innovation, die für ein ressourcenarmes Land, wie es die Schweiz ist, eben sehr wichtig ist, voranzubringen.
Beispiel ETH Zürich. Das Institut für Robotik und intelligente Systeme von ETH-Professor Roland Siegwart arbeitet schon seit einigen Jahren eng mit Google zusammen für das Projekt Google Tango.
Da geht es darum, um in Zukunft mit Smartphones, mit Kameras und sogenannten Winkelsensoren auch zu navigieren, nicht nur draußen, wie man es kennt von Google Maps, sondern auch in Gebäuden drin.
Für dieses Projekt finanziert Google 3 ETH-Doktoranden mit mehreren hunderttausend Franken im Jahr. Außerdem darf die ETH die Forschungsergebnisse auch für eigene Projekte nutzen. Auch sonst bezeichnet Roland Siegwart die Zusammenarbeit mit Google als Win-Win-Situation.
Wir können an Hochschulen zum Beispiel sogar bessere Leute anziehen, weil die ganze Umfeld in Zürich unheimlich spannend ist. Und Google ist sehr aktiv auch, um zum Beispiel in den Schulen die ganzen Bereiche für Naturwissenschaften zu stärken. Sie sind sehr interessiert an auch Innovation mit Startups zu unterstützen. Und ich glaube, da ist Google inzwischen schon fast eine kleine Schweizer Firma auch geworden.
So engagiert sich der Konzern beispielsweise seit letztem Herbst stark bei der Zürcher Startup-Organisation Impact Hub. Die Jungunternehmer können vom Google-Netzwerk profitieren, Kontakte zu Investoren knüpfen und sich eng mit den Google-Mitarbeitern austauschen. Dies ginge nicht, wenn Google nicht in Zürich verankert wäre, sagt Thomas Patzko von Impact Hub.
Die Mitarbeitenden von Google engagieren sich auf einer persönlichen Ebene. Sie sind ja 20% Zeit, weil die haben 20%, die sie eigentlich zur Verfügung haben für so Sachen. Und das in so einem Ausmaß, in einem anderen Rahmen wirklich so regelmäßig über längere Zeit zu machen, das wäre sehr schwierig. Und ich denke, da profitieren wir als Impact Hub und als Zürich und als ganzes Schweizer Ökosystem extrem davon, dass Google hier in der Schweiz so präsent ist.
Außerdem sei Google ein guter Steuerzahler in Zürich, sagt Zürichs Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Wie viel das Unternehmen hier genau versteuert, war wegen des Steuergeheimnisses aber nicht zu erfahren. Steuerprivilegien habe Google keine, so Mauch. Dafür profitiere Google aber von der hohen Lebensqualität in Zürich, vom öffentlichen Verkehr und dem großen Freizeit- und Kulturangebot.
Alle diese Faktoren sind für Firmen wie Google enorm wichtig, ob Zürich für diese Mitarbeitenden ein attraktiver Ort ist, um hinzukommen. Und das wird uns immer wieder bestätigt, dass das der Fall sei, weil wir eben in diese Attraktivität auch investieren.
Google und Zürich, es ist offenbar eine Liebesgeschichte. Trotz der jüngsten Diskussionen um die Masseneinwanderungsinitiative, trotz des starken Frankens. So hat Google-Schweiz-Chef Patrick Warnking bereits vor ein paar Wochen erklärt, dass der Konzern auch in Zukunft in den Standort Zürich investieren werde.
Christoph Brunner. Zürich profitiere also von Google. Wie sieht es aber aus Sicht der lokalen IT-Unternehmen? Auf der einen Seite steht der Gigant Google, der einen Zipfel des Silicon Valley quasi in die Schweiz gebracht hat. Auf der anderen Seite stehen kleine und mittlere Unternehmen, wie das von Ruedinosa. Der Zürcher Ständerat präsidiert gleichzeitig den Branchenverband ICT. Frage an Ruedinosa: 5'000 Arbeitsplätze will Google schon bald in Zürich anbieten. Saugt Ihnen da Google nicht die Fachkräfte weg?
Es ist sicher so, dass Google ein Konkurrent ist auf dem Arbeitsmarkt. Das kann man als negativ sehen. Andererseits ist es so, dass durch das Zürich so attraktiv ist für viele auf dem Arbeitsmarkt und sich viele nach Zürich bewerben kommen, dass man dann auch von dem auch profitieren kann als Kleiner.
In der klassischen Industrie profitieren ja oft kleinere Unternehmen von großen Firmen, indem sie Teile zuliefern. Wie ist das eigentlich bei der IT-Branche, jetzt konkret bei Google?
Also die direkte Informatikentwicklung, die bekommt tendenziell eher weniger Aufträge von Google, da ja Google selbst ein Informatikunternehmen ist. Aber in der ganzen Anwendung der Google-Technologie und der Google-Innovationen machen sie natürlich sehr viele Schulungen, wo dazu führt, dass man natürlich Zusatzprodukte oder auch Dienstleistungen anbieten kann für die Schweizer Industrie oder auch für den Weltmarkt. Aber es ist nicht so wie eine ABB, die sagt, ich mache eine Maschine und die Informatik kaufe ich mir ein.
Wie sieht es denn ganz konkret aus bei Ihnen im Unternehmen?
Also wir hatten verschiedene Möglichkeiten schon zu profitieren. Also wir konnten bei Android mitarbeiten und Aufträge wahrnehmen im 2008, 2009, 2010. Es gibt ab und zu Möglichkeiten, dass man hier Zusammenarbeiten machen kann.
Wie ist das eigentlich von der Unternehmensphilosophie her? Spornt das an, wenn man einen so großen Konkurrenten in der Nachbarschaft hat?
Es sind ja zwei Dinge, die man sich bewusst sein muss. Also Google ist der erste große Arbeitgeber in der Informatik im Raum Zürich. Und damit bringt er natürlich auch Methodik und Technologien nach Zürich, die eine Kleinfirma wie wir gar nicht haben. Andererseits ist es so, dass es natürlich auch ein Konkurrent ist, wo einem anspornt, dass man vielleicht gewisse Dinge anders macht als Google, wenn man bewusst andere Leute ansprechen will. Da wird jede Kleinfirma eine andere Strategie haben.
Sie präsidieren ja gleichzeitig den Branchendachverband ICT. Wie stark bringt sich eigentlich Google ein?
Das hat sich in den letzten paar Jahren stark verändert. Seit das neue Management da ist, ist Google sehr präsent. Also sei es in der politischen Arbeit, aber sei es auch in der ganzen Start-up-Szene oder Digitalisierungsdiskussion. Aktuell ist die Vernehmlassung vom Datenschutzgesetz zum Beispiel. Und da hat natürlich Google eine weltweite Übersicht und gibt natürlich Input von der Welt her, während dann zum Beispiel wir natürlich mehr oder weniger mehr die schweizerische oder die deutsche Situation kennen, aber sicher nicht die weltweite.
Hat denn auch Google einen besonders großen Einfluss dadurch, dass es groß ist?
Also wir sind ja im Verband immer demokratisch organisiert und die Schweiz ist ja so, dass man tendenziell immer kritisch ist gegenüber großen Dingen. Das heißt, da wird man relativ schnell dann einen Kopf kleiner gemacht, wenn man sich zu groß gibt. Und Google hat das, glaube ich, verstanden und versucht, sich hier einfach einzubringen, aber nicht aufzudrängen.
Sagt ICT-Präsident und Zürcher Ständerat Rudi Noser im Rendezvous. Mit Rauchern lässt sich offenbar auch heute noch einiges verdienen. Das zeigt die neueste Übernahme. Der British American Tobacco Konzern übernimmt den US-Rivalen Reynolds für 50 Milliarden Dollar. Damit kommen Zigaretten wie Parisienne, Lucky Strike, Camel, Pall Mall und Winston aus dem gleichen Konzern. Frage an Wirtschaftsredaktor Andy Lüscher: Warum übernimmt BAT Reynolds?
Ja, dafür gibt es strategische und finanzielle Gründe. Von einer Übernahme verspricht sich die BAT, die British American Tobacco, ganz allgemein die Kosten zu reduzieren. Vor allem in der Administration und im Management können Synergien genutzt werden. Das wirkt sich im Endeffekt positiv auf den Gewinn aus. Und aus strategischer Sicht macht diese Übernahme ebenfalls Sinn. Reynolds ist stark im US-Markt. Hier bekommt die BAT nun einen besseren Zugang. Dann hat Reynolds große Marktanteile bei den E-Zigaretten, dem neuesten und auch vielversprechendsten Produkt der Branche. BAT kann sich hier entscheidend verstärken. Und nicht zuletzt wird die neue BAT die größte börsenkotierte Tabakfirma der Welt mit viel Geld zum Investieren. Damit lassen sich die Wachstumsmärkte im Nahen Osten und in Afrika noch besser bearbeiten.
Das heißt, im Nahen Osten und in Afrika lässt sich in der heutigen Zeit am meisten verdienen?
Also ganz allgemein kann man sagen, es lässt sich weltweit sehr viel Geld mit Tabak verdienen. Der Verkauf von Tabak ist immer noch ein sehr lukratives Geschäft, aber das Wachstumspotenzial, das ist im Nahen Osten und in Afrika am größten, gerade in Ländern wie Bahrain, Oman, Saudi-Arabien und so weiter. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die schätzt, dass die Quote der Raucher in dieser Region 2025 weltweit am größten sein wird. Es kommt also zu einer Verschiebung. Im Nahen Osten gibt es immer mehr Raucher. In Europa sowie in Nord- und Südamerika nimmt die Lust auf Zigaretten ab. Das dürfte auch mit den zahlreichen staatlichen Regulierungen zu tun haben. Werbeverbote, die Horrorbilder auf den Packungen, höhere Steuern und so weiter.
Wie lukrativ ist denn überhaupt der Markt noch im Westen?
Er ist immer noch sehr wichtig. Hunderte von Millionen von Raucherinnen und Rauchern gibt es hier. Die BAT beispielsweise macht in Amerika immer noch am zweitmeisten Umsatz nach Asien. Der Westen füllt die Kassen der Tabakmultis nach wie vor. Aber ganz wichtig ist auch der Blick in die Zukunft. Und der sagt uns eben, dass riesige Märkte wie die USA und Europa schrumpfen. Darum auch die Bemühungen der Branche, diesen Trend mit neuen Produkten aufzuhalten. Die E-Zigarette, die habe ich schon erwähnt, oder dann gibt es auch diese Klick-Zigaretten, die zumindest im Moment total in sind. Die Märkte im Westen bleiben also wichtig, fordern die Tabakkonzerne aber heraus.
Auch in der Schweiz gibt es ja an drei Standorten Produktion von Zigaretten, an einem Standort genau auch für diese Käuferin, die BAT. Wieso werden eigentlich Zigaretten bei uns hier produziert, wo es doch immer heißt, wir seien sehr teuer?
Ja, das stimmt auf den ersten Blick. Die Produktionskosten hierzulande sind hoch. Von den schätzungsweise 6.000 bis 7.000 Personen, die in der Schweiz in der Tabakindustrie arbeiten, ja, da wird kaum jemand unter 4'000 Franken im Monat verdienen. Im Vergleich zu Ländern in Osteuropa eben sehr viel. Aber die Schweiz hat zwei Vorteile. Erstens, das Schweizer Gesetz erlaubt, dass auch starke Zigaretten produziert werden können. Das ist in der EU verboten. Und starke Zigaretten sind besonders bei den Rauchern außerhalb von Europa sehr beliebt. Und dann gibt es noch ein zweitens, die Schweiz ist ein beliebter Forschungsstandort. Auf der Suche nach neuen, innovativen Produkten tüfteln die Tabakforscher gerne hierzulande und greifen auch auf unsere Fachkräfte zurück.
Danke für die Informationen, Andi Lischer. So sieht seine steile Politkarriere aus. Mit 22 im Berner Stadtparlament, mit 26 im Nationalrat und seit 2012 ist Christian Wasserfallen Vizepräsident der FDP Schweiz. Von einem Glücksfall für seine Partei war lange die Rede. Doch plötzlich kamen Rückschläge. Jetzt tritt Nationalrat Christian Wasserfallen wieder an, mit 35. Er will Berner Regierungsrat werden. Gestern ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Inlandredaktor Peter Maurer.
Was ist aus diesem Mann geworden? Aus einem, der einst die harten Töne und Worte geliebt hat.
Ich finde es absolut daneben und eine Schweinerei, was dir da ablässt. Das finde ich absolut hoch und das ist intolerierbar. Wenn das eine Politik ist, die für haben soll, dann stehen wir einfach die Harzberg.
Seine dunklen Haare sind mittlerweile etwas schütter. Aber was ist aus diesem Christian Wasserfallen geworden in den letzten 10 Jahren?
Also ich bin immer noch der Mann der klaren Positionen und klaren Worte.
Und AC/DC, die australische Rockband, hört er auch heute noch fürs Leben gern. Und sich exponieren, auch wenn man in einer Minderheit ist, anecken, das gehört für ihn zum politischen Geschäft. Wenn du totgeschwiegen wirst, bist du weg vom Fenster.
Ohne dass man einfach aneckt, wird man nicht gehört. Das sieht man übrigens genau links bei der SP, rechts bei der SVP. Dort wird zum Teil mit der grossen Holzhammermethode Politik betrieben. Aber es wird gehört.
Und was sich Wasserfallen am Anfang überdies vorgenommen hat?
Dass ich in den Politikbereichen, wo ich tätig bin, auch Meinungsmacher sein will und vorne dabei sein will. Ich glaube, das habe ich erreichen können.
Stimmt. Aus dem schlaksigen, anfänglich hölzern wirkenden Parlamentarier ist ein respektierter Energie- und Bildungspolitiker geworden. Fleißig, ehrgeizig, dossierfest. Ein Glücksfall für die Freisinnigen, die jahrelang im Krebsgang waren. Wasserfallen der Maschineningenieur als Hoffnungsträger. Ein Junge, der freilich keine Junge, sondern eine konservative Politik mache, kritisieren seine Gegner.
Ich mache keine junge und auch keine alte Politik, sondern ich mache eine freisinnige, bürgerliche Politik. Dafür wurde ich gewählt und dazu stehe ich.
Punkt. Wasserfallen, der stramme, strahlende FDP-Leuchtturm. Dann kamen die Schatten. Aus dem anvisierten Nationalratspräsidium wurde nichts. Aus dem freisinnigen Fraktionsfrontmann auch nicht. Im Rennen ums FDP-Präsidium zog er sich als Kronfavorit zurück. Und schließlich, im unsäglichen Machtkampf in der Schlammschlacht um den ACS-Chefjob, warf er entnervt das Handtuch.
Ich würde das heute, wenn ich das wüsste, wie das eskalieren könnte und Worst-Case-Szenarien übertreffen werden können, würde ich das nicht mehr tun.
Aus dem Sieger wurde, zumindest in den Medien, gleichsam über Nacht ein Verlierer. Was soll's? Über solches rege er sich nicht monatelang auf.
Es ärgert mich zwar, wenn wirklich willkürliche Dinge behauptet und geschrieben werden, aber dann gehe ich weiter und mache meinen Job.
Der neue Job, den er jetzt anpeilt, bernischer Regierungsrat.
Ich bin in der dritten Legislatur im nationalen Parlament. Das ist eine sehr strategische Politik und ich möchte vermehrt wieder etwas mehr auch Politik machen, die wirklich dann umgesetzt werden kann und umsetzbar ist.
Kritiker, auch parteiintern, sagen, Wasserfallen habe keine Regierungserfahrung, Führungsstärke, Durchhaltevermögen. Der Angeschossene kontert und verweist auf seine Präsidentschaft in der Nationalrätlichen Bildungskommission.
Ich hatte zahlreiche Möglichkeiten, auch dort im Inland, aber auch im Ausland, eine Gruppe zu führen, eine Kommission zu führen. Und auf der anderen Seite habe ich auch Verwaltungsratsmandate, wo man auch Führungsaufgaben zu erledigen hat. Das soll mir zuerst einmal einer nachmachen mit 35 Jahren.
Wasserfallen, ein Ämtli-Sammler, ein Karrierist?
Ich habe mich einfach immer so verhalten, dass ich frei entscheiden konnte, ob ich etwas möchte, ob ich etwas anstrebe oder nicht.
Und was ist, wenn auch das mit dem Regierungsrat, mit der Nomination Union mit der Wahl nicht klappen sollte. Wasserfallen ist nicht alleiniger Kandidat.
Ich stecke da nicht irgendwie den Kopf in den Sand und mache gar nichts mehr. Nein, im Gegenteil, es ist doch ein riesiges Privileg, in einem solchen Land, in diesem Alter, als Teil der Gesellschaft, eine solche Arbeit tun zu können und politisieren zu dürfen. Das ist doch ein riesiges Privileg. Warum soll ich da traurig sein?
So abgeklärt spricht einer, der gelernt hat, was man in der Politik wie, wann und wo sagen muss. So richtig Dampf ablassen, das kann man auch noch später.
Ein Porträt von Peter Maurer. Man hört oft nur etwas von ihnen, wenn sie sich radikalisiert haben, die jungen Schweizer Muslime. Über ihren Umgang mit dem Islam in der Schweiz beschäftigt sich eine neue Studie und wir gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Bei der Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos hat Bundespräsidentin Doris Leuthard Politiker und Wirtschaftsführer zu mehr Zusammenarbeit aufgerufen. Und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping warnte vor Protektionismus und den Folgen eines Handelskrieges. Die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, wird nicht verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Verbotsantrag der Bundesländer zurückgewiesen. Die Partei sei politisch unbedeutend und so habe sie keine Möglichkeit, ihre verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen. Die Luzerner Kleinstadt Sempach erhält den Wacker-Preis 2017. Das Städtchen habe seinen historischen Ortskern sorgfältig und zeitgemäß weiterentwickelt, begründet der Schweizer Heimatschutz die Auszeichnung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.